Schönen guten Abend, herzlich willkommen meine Damen und Herren auf Puls 24 bei Beide Seiten live. Der Krieg in der Ukraine, der geht natürlich weiter. In Kiew hat eine russische Rakete wieder 20 Zivilisten getötet, die laut ukrainischen Angaben auf ihre Pensionsauszahlungen gewartet hatten. Wir diskutieren heute in der Sendung mögliche Gegenmaßnahmen gegen Russland mit neuen Sanktionsforderungen aus Berlin und aus Paris. Außerdem besprechen wir das gestrige Sommergespräch des FPÖ-Chefs Herbert Kickl, fordert da im ORF, wieder russisches Gas zu kaufen. Und wir diskutieren auch den Versuch der steirischen FPÖ, beim Aufsteirern in Graz ein Standl einer Drag Queen zu verhindern. Das und mehr diskutieren heute meine Gäste. Ich begrüße in der Runde Johann Gudenus. Sehr viele FPÖ-Themen heute da, ehemaliger Clubobmann der FPÖ. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Christina Trah ist bei uns Journalistin der Kleinen Zeitung. Herzlich willkommen.
Guten Abend.
Und Tobias Schweiger, der Bundessprecher der KPÖ, ist bei uns. Herzlich willkommen, guten Abend. Gegen das russische Morden sollen also die Sanktionen der EU erweitert werden, fordern heute Deutschland und Frankreich. Es soll verschärft werden und auch nachgebessert bei zum Beispiel Öl und anderen Rohstoffen, bei Hightech, bei Kryptowährungen und bei Importverboten. Jetzt waren Sie als FPÖ-Politiker, Herr Gudenus, natürlich Verbindungsmann zu Russland, kennen Russland sehr gut. Was könnte denn Putin überhaupt bremsen?
Ja, schönen guten Abend zuerst einmal. Ein Thema, das natürlich alle bewegt, immer wenn Leute, Menschen, Kinder, Familien Opfer sind von solchen kriegerischen Handlungen. Natürlich, das lässt sich ja nicht kalt, und ein Krieg gehört natürlich, wenn es geht, verhindert. Ich glaube, er hätte auch verhindert werden können. Dazu kam man leider nicht, nämlich bevor die Russen einmarschiert sind. Und ich sage, es war ein Einmarsch, das ist ja bekannt. Man hätte es vorher verhindern können, wenn man sich mit den Russen auf einen Tisch gesetzt hätte und mal über eine Sicherheitsarchitektur in Europa und Osteuropa ernsthaft gesprochen hätte. Das ist leider nicht gelungen, weil es eben diverse Kräfte in Westeuropa, den NATO und dergleichen EU nicht wollten. Zum einen. Das zweite ist einmal, dass natürlich die Sanktionen weniger Russland schaden. Wie man sieht, die Russen suchen sich ja Märkte und neue geopolitische Anhaltspunkte. Jetzt zum Beispiel in Shanghai haben wir das Treffen gehabt, der SCO, also Shanghai Cooperation Organization, oder eben die BRIC-Staaten finden auch diese Kooperationen. Allein in China bei den Treffen, es war Shanghai und Peking, waren ja Repräsentanten von mehr als 50% der Weltbevölkerung anwesend. Das ist ja nicht nichts. Im Gegensatz zur EU, das sind 6% der Weltbevölkerung, die USA sind 4% der Weltbevölkerung. Also das sind alles auch Märkte, die Russland nicht neu erschlossen hat, aber vertieft hat und vertiefen wird können.
Das heißt, bremsen kann Ihrer Meinung nach gar nichts ausrichten,
ja,
die Wirtschaftsmacht Europas natürlich nach wie vor
größer
ist als die EU.
Genau, das ist richtig. Aber genau mal, was vorher verabsamt wurde, sich mit dem Herrn Putin, oder mit, es geht ja nicht um Putin, sondern es geht um Russland, ja, auf einen Tisch setzen, was schon passiert ist, keine Frage, aber das noch weiterhin vertiefen und einmal auf die Sachen eingehen, ernsthaft, die auch vorher schon Thema gewesen sind, nämlich eine Neutralität der Ukraine und natürlich auch kein weiteres Vorrücken eben auch dadurch der NATO an die russischen Grenzen, was natürlich ein extremes Sicherheitsbedenken Russlands ist. Ich erinnere an die Kuba-Krise in den 60er Jahren, wo eben fast der Atomkrieg ausgelöst wurde, weil eben die Sowjets plötzlich Raketen in Kuba stationieren wollten vor den USA.
Das gleiche jetzt ein paar Fakten, Herr Gudenus, wir müssen die Sachen einzeln aufdrösen, ja, aber absolut. Momentan rückt natürlich die NATO nicht vor, sondern im Gegenteil Putin
rückt ja
vor.
Nein, das stimmt ja nicht, weil die NATO
die
NATO ist ja schon seit 2014 vorgerückt, indem sie Leute in der Ukraine ausgebildet hat, und aus Kiew wurden ja seit 2014, haben auch westliche Medien berichtet, in Donetsk ukrainische Staatsbürger vom Kiewer Zentralregime getötet.
Und Sie wissen auch natürlich genau die widerlegten Nachrichten aus dieser Zeit, wonach im Donbass ja wohl russische Freischärler oder Söldner...
Beides.
Nein, das haben Sie jetzt nicht erwähnt.
Danke für die Ergänzung.
Ja. Aber die Ergänzung von 2014, das können wir nicht aufrollen. Tatsache ist ja jetzt, dass die Verhandlungen überhaupt nicht gelingen. Also es ist ja weit und breit kein Friedensgespräch in Sicht. Wie sehen Sie denn diese Lage? Sind die Sanktionen der Europäischen Union tatsächlich, so wie Herr Gudenus sagt, völlig wirkungslos?
Völlig wirkungslos weiß ich nicht. Aber tatsächlich würde ich sagen, dass wenn man glaubt, dass man, indem man jetzt ein 19., 20., das 21. Sanktionspaket schnürt, dass man damit tatsächlich das Problem lösen kann, das man am Tisch liegen hat, dann glaube ich tatsächlich, dass das fehlgeht. Ich würde zustimmen, dass es Russland gelungen ist, in den letzten Jahren alternative Handelspartnerinnen zu finden, die Rohstoffe und andere Güter abnehmen und die einfach nicht bereit sind, bei dem Sanktionsregime mitzumachen, dass man aus den USA und Teilen von Europa aufoktroyiert hat. Ich halte es für extrem wesentlich, dass man diesen Konflikt löst, weil das Sterben von Kindern und der russische Angriff sind nicht nur ein Völkerrechtsbruch, sondern eine humanitäre Katastrophe. Ich glaube aber sehr wohl, dass uns diese Krise auch zeigt, dass die Jahrzehnte westlicher Überheblichkeit, dass man ungeregelt, ohne eine klare Perspektive zu haben, wie eigentlich die Kooperation der Weltwirtschaft, der Weltmächte miteinander über die nächsten Jahrzehnte funktionieren soll, dass diese Strategie der Überheblichkeit gescheitert ist. Und das bedeutet auch, dass man nicht hergehen kann und sagen kann, so, wir machen jetzt wieder Sanktionen und dann wird schon jemand einlenken. Die Reaktion Russlands auf eine Wirtschaftspolitik, die Aggression in einem militärischen Konflikt, ruht meiner Meinung nach wirklich darauf, dass es über die letzten Jahrzehnte nach dem Fall der Sowjetunion die Idee gegeben hat, man hätte sich als Weltkapitalismus durchgesetzt, der Westen würde jetzt dadurch regieren und in Wirklichkeit müsste man sich keine Gedanken machen, wie man eigentlich sowohl von der Sicherheitsarchitektur, von der wirtschaftlichen Architektur eine Beziehung mit Ländern wie Russland, China, Indien auf Augenhöhe aufbauen kann. Und das ist nicht gelungen. Und wenn man an diese Grundhaltung nichts ändert, wenn man weiterhin glaubt, man kann das irgendwie erzwingen, dass man sich einordnet in ein Weltsystem, das klar hierarchisch geordnet ist und an der Spitze stehen USA und Teile von Europa, von der Vorstellung wird man sich verabschieden.
Das sind aber riesige Schritte, die mehrere Jahre wahrscheinlich eines Umdenkens brauchen und nicht schnell akut die Krise lösen können. Jetzt versucht
man natürlich. Bin ich schon bei Ihnen, aber ich glaube, das ist ja ein Problem an unserer Diskussion, die wir seit Jahren immer wieder zu diesem Thema führen, dass wir so die Hoffnung haben, wir könnten diese humanitäre Katastrophe, Völkerrechtsverbrechen, die da stattfinden, jetzt einfach auslöschen. Im Sinne von, das hört jetzt auf. Und ich glaube tatsächlich, dass da aber eine veränderte Grundhaltung und ein verändertes Bild, wie die Welt sein muss und auch ein Vorschlag von unserer Seite, wie die Welt sein soll, die diese Mächte auf Augenhöhe integriert, kommen muss, wenn man auf anderen Fronten Erfolg haben möchte.
Gibt es da vielleicht, Frau Traer, irgendeine Übersicht von Wirkungen der Sanktionen, die bisher waren? Wir reden hier von mehreren Dutzend, also über, es sind ja 18, 19 Sanktionspakete. Das 19. ist jetzt in Verhandlung von der EU, wo man evaluieren könnte, wie das gewirkt haben könnte und wie es Russland getroffen hat?
Ich glaube, es gibt durchaus Expertinnen und Experten, die sagen, dass man schon sieht, dass das Wirkung hat, weil sonst wäre es ja nicht im großen Interesse Russlands, diese Sanktionen zu beenden. Wenn sie wirkungslos wären, würde das wahrscheinlich nicht passieren. Es gibt natürlich auch Berechnungen, die zeigen, dass die Wirtschaftsleistung dieses Landes eingebrochen ist und natürlich langfristig durch die vollkommene Umstellung auf Kriegswirtschaft einen Schaden nimmt der Wirtschaft. Natürlich, man findet Mittel und Wege auf durchaus kreative Art, Schattenflotte und Co., dass man das umgeht. Aber wenn es egal wäre, dann würde es Russland ja mehr akzeptieren. Wahrscheinlich, ich glaube, das Problem an dieser Sache ist, man muss schon auch sagen, natürlich, der Westen hat im Umgang mit Russland in der Vergangenheit viele Fehler gemacht, aber man darf jetzt auch nicht so tun, als ob man auch seitens der EU und vor allem seitens Amerika jetzt nicht eine Hand ausgestreckt hätte für Gespräche mit Herrn Putin, obwohl er der ist, der diesen Angriffskrieg führt. Also ich glaube, wir dürfen jetzt nicht so tun, als hätte es nie Chancen gegeben, ihm zuzuhören, weil es hätte durchaus Motivation gegeben. Es ist sicher nicht leicht und ja, in der Vergangenheit hat man Fehler gemacht. Auch Österreich mit dem Zugang, wo natürlich das billige Gas gelockt hat, aber hätte Fahrradkette, am Ende vom Tag stehen wir da mit einem Krieg. Es gibt Bemühungen bisher vergeblich und wenn Putin ein Interesse am Krieg langfristig hätte, würde er sich vielleicht mehr auch in Friedensgespräche
einbringen. Das ist genau das Stichwort Gas, das wir auch schon gestern gesehen haben beim Sommergespräch im ORF mit Herbert Kickl, dem FPÖ-Chef. Das Thema hat er gestern groß gemacht, weil diese Aussage von Herbert Kickl war bemerkenswert. Er meint ja, russisches Gas sei billiger und deswegen sollte Österreich darauf zurückkommen. Noch einmal, hören wir kurz mal rein.
Wenn ich Gas habe und Gas brauche und sowieso eine Abhängigkeit habe, dann ist mir lieber die Abhängigkeit dort, wo ich das Gas billiger bekomme. Und jetzt sind wir nicht unabhängig, ja, so wie immer alle tun, sondern wir sind abhängig von LNG-Gas. Ja, und das kommt aus Abu Dhabi oder das kommt aus den Vereinigten Staaten. Und das ist einfach aufgrund der ganzen physikalischen Aufbereitung viel, viel teurer als das Gas aus der Pipeline.
Wäre es klug für Österreich, das alte Gas-Abo wieder aufleben zu lassen?
Er muss dazu wissen, voll richtig, was gesagt wurde von Herrn Kickl. Das ganze Gas kommt sowieso zu uns über zwei Umwege. Das heißt, profitieren andere davon auch. Wir zahlen einen Aufpreis, einen gewaltigen. Und natürlich hat das russische Gas, das böse russische Gas, schon geholfen, in Mitteleuropa einen Wirtschaftsaufschwung auch mit zu verursachen, der auf jeden Fall auch messbar ist. Was wir jetzt sehen, ist, dass aufgrund dieser Sanktionen wir eine extreme Inflation haben aufgrund der Energiepreise, eine Preissteigerung, eine höhere Preise insgesamt in der Industrie aufgrund der Erzeugungskosten, dass wir jetzt durch das Abkommen, dass die große Heldin der EU, die Frau von der Leyen, die wirklich eine, nicht böse sein, das ist die Totengräberin Europas, eine Abkommen mit Herrn Trump geschlossen hat, wo das amerikanische LNG, das war übrigens das Ziel der USA, so nebenbei die Kette Russland, Mitteleuropa abzuschneiden, damit die Amerikaner dann hierher liefern, kostet 4 bis 5 Mal so viel Geld. Wir zahlen das alle, nämlich die einzelnen Bürger zahlen es, indem sie an die Armut, an die Grenze der Armut geraten und in die Armut schlittern, dass die Firmen insolvent werden. Wir haben noch immer nicht den Gipfel der Insolvenz erreicht. Das kommt ja alles erst. Das ist ja alles unverantwortlich, was wir erleben. Einfach unfassbar. Und dann stellt man sich hin und will ein neues Sanktionspaket. Die Sanktionen schaden vielleicht Russland auch, aber weniger. Und schaden sie am meisten, am allermeisten. Nämlich uns, den Bürgern, den Firmen, den Unternehmen. Und da fragt man sich, ist das eine verantwortungsvolle Politik? Ich sage nein, das gehört abgewählt.
Soll man also das Gas-Abo nochmal buchen?
Die Energieteuerung sind tatsächlich ein riesengroßes Problem in unserer Gesellschaft und ich finde, dass wir zu wenig über Teuerung insgesamt sprechen. Weil das betrifft wirklich die Menschen, die es sich nicht aussuchen können, die sich auch nicht entscheiden können, sehr oft, welche Energieform sie eigentlich nutzen wollen. Aber schauen wir uns das konkret an, die Gaspreise am internationalen Markt kann sicher etwas preislich damit drehen, wenn man andere Quellen für Gas in Anspruch nimmt. Das, was aber tatsächlich die meisten Haushalte jetzt belastet, sind ja andere Kostenfaktoren in der Energierechnung, die steigenden Netzentgelte und so weiter und so fort. Und tatsächlich, glaube ich, sollten wir da tatsächlich auch den Blick auf die österreichische Politik richten, wenn es darum geht, für die Menschen, die sich die Energiekosten nicht mehr leisten können, Maßnahmen zu ergreifen und nicht alles, was in dieser Welt passiert, auf den Russland-Ukraine-Konflikt projiziert.
Das heißt also, das, was Kickl gesagt hat, dass wir dann fein raus wären, wenn wir wieder das billige russische Gas, so wie er es gemeint hat, importieren würden, so wie früher mal, das würde nicht helfen, Ihrer Meinung nach, weil die Kosten woanders liegen.
Wenn wir uns anschauen, wie sehr die Netzentgelte gestiegen sind und welchen Anteil die Netzentgelte an den Stromkosten, an den Energiekosten haben, die wir momentan vorliegen haben, wo wir dann die Abrechnungen machen dürfen mit den Leuten, um zu kontrollieren, ob sie in ihren Nachzahlungen nicht auch noch übervorteilt werden, dann sage ich ganz klar, dass etwa eine Neuregulierung der Netzentgelte, die auf dieses Problem reagiert, dass immer weniger Abnehmer eigentlich die gleichen Kosten tragen müssen, dass dieses System überdacht werden muss, damit es tatsächlich zu einer deutlichen Kostensenkung für die Haushalte kommt bei den Energiekosten.
Natürlich ist auch die Netzentgelte sind auch genau jetzt Thema beim Energieerneuerungsgesetz, erneuerbaren Energiewirtschaftsgesetz, das jetzt geplant ist und letztlich auch diese Netzentgelte letztlich angreifen soll oder senken soll. Wie würden Sie sagen, ist der Unterschied zu sehen an den Rohstoffkosten, also russischem Gas oder anderen Gaslieferungen im Vergleich mit ausgemachten Preistreibern bei der Energie?
Es ist, das Problem ist, wenn es da eine einfache Lösung gäbe, hätten wir sie schon. Also es gibt natürlich weit befähigtere Menschen in diesem Land, die sich nur damit beschäftigen und wenn die eine einfache Lösung hätten, hätte sich die, glaube ich, durchgesprochen. Was schon noch stimmt, ist, wenn wir jetzt dann sagen, wir werfen das über Bord und nehmen wieder russisches Gas. Wir erinnern uns, bevor wir uns losgesagt haben vom russischen Gas, ist es natürlich immer wieder passiert, dass uns angedroht worden ist, dass die Pipeline geschlossen wird und jetzt die Lieferungen ausgesetzt werden, weil man sich dann natürlich auch wieder sehr in die Abhängigkeit begibt. Nicht nur jetzt die moralische, über die kann man ja diskutieren, aber auch über die Versorgungsengpässe, die da bewusst hervorgeführt werden können. Und ich glaube, es ist ein Multifaktorenproblem und das stimmt, die Netzkosten sind ein Teil davon, es sind die Lieferungen ein Teil davon, aber das Ganze allgemein ist wahnsinnig komplex zu lösen. Ich glaube, es ist halt jetzt auch noch, das stimmt schon, die Energiekosten befeuern die Inflation, das ist ja kaum zu bestreiten und wir merken jetzt auch, dass diese ganzen Bremsen, die eingeführt worden sind, auslaufen. Das ist uns alles eigentlich schon vorhergesagt worden von den Wirtschaftsforschern, das kann auch niemanden überraschen. Ich glaube, da wird es ein Bündel an Maßnahmen brauchen, dass man das angeht. Und ich glaube auch nicht, dass alle Probleme gelöst werden, wenn wir morgen wieder den Gashahn aufdrehen aus Russland.
Es hat ja auch, ja?
Ich finde, man muss das Thema auch wirklich mal auf den Tisch legen. Es war einfach, entschuldigen Sie die Ausdrucksweise, aber es war einfach eine verdammte Scheißidee, so Sachen wie Energieversorgung von uns Menschen den Aktienmärkten auszuliefern. Weil man kann über alles Mögliche reden, aber wir tun dann irgendwie so, als wäre das russische Gas einfach billig und das aus Abu Dhabi wäre einfach teuer. Das ist schon richtig, dass es teurer ist, Gas aus Gasform in Flüssigform zu bringen und dann mit Tankern mit massiven Umweltschäden über Kontinente und dann Ozeane zu verschicken. Das ist nicht besonders billig. Aber das, was ja tatsächlich diese Unsicherheit ausmacht, das, was diese ganze Dynamik überhaupt befeuert, ist ja die Preisspekulation, dass die Preise, die wir für Gas bezahlen, ja nicht so vorstellbar sind, als würde irgendwie eine liebe Bäuerin ihre Salatköpfe auf den Markt bringen und dann quasi überlegen, was hat sie dafür irgendwie an Arbeit investiert, was hätte sie dafür gern. Das sind die Preise, die wir für Gas zahlen, sind ja schon längst über Börsenspekulationen und Preisspekulationen gebildet worden. Da hat man schon dran verdient, bevor dieser Preis überhaupt da ist. Und meiner Meinung nach ist der zentrale Schritt, den wir als österreichische Gesellschaft gehen sollten, tatsächlich die weitestgehende Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu erreichen, weil das die einzige Option ist, irgendwie aus dieser Situation herauszukommen, dass Börsenspekulation beeinflussen kann, was wir morgen für einen Gaspreis bezahlen.
Heißt aber, und da ist die FPÖ leider immer auf der Bremse, was erneuerbare Energien betrifft und regelmäßig mobil macht gegen Windräder als erneuerbare Energiequelle in ganz Österreich.
Warum das stimmt nicht ganz, das kann man jetzt nicht pauschalieren. Wir sind schon dafür eine Diversifizierung. Ja, natürlich, Windräder sind vielleicht das schlechteste Beispiel, weil sie einerseits die Landschaft nicht gerade verschönern und natürlich auch bei den Errichtungs- und Entsorgungsaufwänden und Kosten natürlich auch eine riesige Rolle spielen. Abgesehen davon, wie viel Grünland auch dann zu Fall kommt, wenn die errichtet werden müssen. Das gilt aber auch für Solarpanelen, die aber jetzt, wenn man sie als Einzelkraftwerke für den kleinen Gebrauch und Verbrauch sieht, an Dächern zum Beispiel auf den ersten Blick ganz in Ordnung sind. Aber genau diese sorgen ja dafür, zumindest in den ersten Berechnungen, dass die Netzkosten steigen, weil das Netz ausgebaut werden muss aufgrund dieser ganzen kleinen und Mittelkraftwerke. Das sind eigentlich der Haupttreiber der Netzkosten.
Außer es wird Speicher gefördert,
womit außer man dann außer den Speicher, genau,
das in lokalen ist der, Gemeinschaften
richtig, vielleicht speichert. Das ist der neue Aspekt, der förderwürdig erscheint. Aber wie es ja alle ist, die Batterien, siehe Beispiel auch die E-Autos, diese Autobatterien ja auch nicht gerade die umweltfreundlichsten sind. Also es gibt da viele Aspekte, die zu beachten sind. Noch ganz kurz zur Gasabhängigkeit. Die natürlich ist immer gut, wenn man nicht nur von einem Partner abhängig ist. Das wird man aber jetzt in Zukunft auch sein, nämlich nicht vom Osten, sondern eher vom Westen. Es wäre gut, da eben auch auf mehrere Lösungen zu schauen, wie eben auch die Selbstversorgung durch erneuerbare Energien. Da haben wir aber in Österreich eben die beste Quelle, das ist das Wasser natürlich, weil wir 80% ja aus unserem eigenen Wasser, das aus den Bergen fließt, Energie gewinnen. Und da ist natürlich die Koppelung an den Gaspreis auch von unserem eigenen Wasser zu hinterfragen. Da bin ich vollkommen auch der Meinung, dass man hier hinterfragen sollte, warum muss der Preis der Energie aus unserem Wasser an diesen internationalen Aktiengaspreis gekoppelt sein. Das muss nämlich gar nicht sein. Das ist aber
weil
so.
Weil nach wie vor in den Spitzen natürlich viel Gas, Gas verstromt wird und dann für Strom verwendet wird. Aus dem Teufelskreis kommen wir schlicht raus.
Naja, das sind Sachen, die auch Wirtschaftsforscher von der Agenda Austria zu Recht hinterfragen. Das sind nicht nur Freiheitliche oder aus dem Dunstkreis, sondern man kann sich ernsthaft den Kopf drüber zerbrechen. Und das ist, glaube ich, sinnvoll, weil es geht im Endeffekt ja immer, wenn man in Österreich Politik macht, zuerst um den österreichischen Bürger, glaube ich. Sonst ist alles zweitrangig.
Die Bürger haben natürlich gestern auch eine Rolle gespielt, nämlich bei den Fragen, die uns diesen Herbst betreffen. Das sind die Lohnrunden und aber auch die Pensionserhöhungen. Und da hat Herbert Kickl gestern gefordert im Sommergespräch, dass alle Pensionen in Österreich die volle Inflationsabgeltung bekommen sollen. Das hat er so begründet.
Wenn man jetzt wieder hergeht und sagt, die mittleren Pensionen, die kriegen ein bisschen weniger und die oben, die kriegen einen Deckel oder einen Einmalbetrag oder was weiß ich was, dann ist das ein fatales Signal für die Motivation der Leistungsträger in diesem Land.
Da sagt Herbert Kickl eigentlich, Herr Schweiger, dass er möchte, dass die kleinen Pensionen die Inflationsabgeltung bekommen sollen. Das ist ja fast außer Streit insgesamt in der Regierung. Da weiß man noch nicht genau, wie das tatsächlich das Ergebnis ist. Aber bei den mittleren und höheren soll man dann ruhig einschränken. Dagegen ist er, weil er sagt, das würde dann die Leistungsbereitschaft in der Arbeitszeit verringern, wenn man sagt, ich brauche nicht mehr arbeiten oder ich arbeite halt Teilzeit, weil der Staat fängt schon auf, was ich weniger bekomme.
Das Erste, was mich an der Diskussion ja stört, ist, dass man so tut, als würden alle Menschen von der Inflation gleich getroffen werden. Und wenn wir eine Sache wissen, dann, dass gerade Pensionistinnen von Inflation ganz anders getroffen werden. Und wenn man versucht, quasi die Auswirkungen auf einen Prozentbereich zu bringen, kann man sagen, dass Pensionistinnen eigentlich die doppelte Inflationsrate abgegolten bekommen müssten. Also die Mindestpensionistinnen und die mit sehr geringen Pensionen, damit sie ihre Kaufkraft erhalten können. Also dieses Gerede von, die kleinen Pensionen sollen die Inflationsabgeltung bekommen, zeigt eigentlich schon, dass man keine Ahnung davon hat, wie sich deren Einkommen zusammensetzt, sondern da gibt es eine Zahl, Inflation, weiß man eh nicht so genau, was das ist, da gibt es einen Warenkorb und die Kleinen, die sollen das kriegen. Und dann fängt man an, bei den höheren Einkommen zu diskutieren. Ich glaube aber tatsächlich, dass im Grund eigentlich schon das Thema verfehlt. Es geht nämlich in der aktuellen Situation um das Verhindern der Armutsfalle. Und da würde ich meinen, dass eigentlich, wenn man das für die geringen Pensionen tatsächlich gewährleisten möchte, kann man sich das nochmal genau mit den Studien anschauen, aber wahrscheinlich die doppelte Inflationsrate das ist, was es bräuchte, um sie zumindest auf demselben Niveau zu halten, auf dem sie jetzt sind. Das andere, die eigentliche Frage, will man bei den höheren Pensionen einsparen? Ich kenne ehrlich gesagt einige Pensionsbezieherinnen mit höheren Einkommen, die der Meinung sind, ich brauche gerade keine Inflationsabgeltung. Ich glaube, das ist eine Streitfrage, die man in der Gesellschaft führen kann, das so moralisch auf den Punkt zu bringen. Das würde die Leistungsträgerinnen einschränken. Ich glaube, das hängt sehr vom individuellen Charakter ab. Wir haben ganz viele Leistungsträgerinnen, was auch immer das genau sein soll, aber sagen wir mal Gutverdienerinnen in dieser Gesellschaft, die sehr wohl der Meinung sind, sie tragen mit dem, was sie tun, einen Beitrag zu dieser Gesellschaft. Und wenn es gerade finanziell knapp ist, sie brauchen auf ihre 4.000 Euro Pension nicht noch mehr drauf. Also, ich sag's wie es ist, das halte ich tatsächlich dann für eine Frage der Verteilungsgerechtigkeit und da würde ich tatsächlich plädieren, wir sollten als Gesellschaft erstmal den Blick auf die Menschen richten, die gerade in die Armut rutschen, sicherstellen, dass das nicht passiert und dann diskutieren wir über die anderen Fragen weiter.
Das würde für eine soziale Staffelung sprechen. Jetzt haben wir, Frau Drahr, eben gehört, dass Herbert Kickl sich da einsetzt für Pensionisten mit 2,7 plus. Das wäre ungefähr die Inflationsabgeltung, die jetzt auf dem Tisch liegt. Und gerade die Regierung, bestehend vor allem aus ÖVP und SPÖ, sagt, nein, gerade bei den Pensionisten sollte man einsparen. Jetzt ist das aber genau die Wählergruppe von ÖVP und SPÖ und eigentlich nicht die von der FPÖ. Ist daher der Schachzug Kickls schlau?
Ich meine, natürlich, das ist der Luxus der Oppositionsbank, dass ich Dinge fordern kann, die wahnsinnig viel Geld kosten würden, aber die gut klingen. Und natürlich, ich vergönne jeder Pensionistin und jedem Pensionisten die volle Abgleichung und da müssen wir nicht drüber diskutieren. Nur am Ende vom Tag fehlt halt einfach das Geld dafür. Und wenn das möglich wäre und wenn das Budget das hergeben würde und gerade mit Blick, was Sie gerade erwähnt haben, auf die Wählerschicht, die für diese Parteien sehr wichtig ist, vor allem SPÖ und ÖVP, dann würde man das ja machen. Das ist ja wirklich die letzte Option, die letzte Karte, die man zieht, weil man weiß, wie abhängig man von dieser Wählergruppe ist. Und wenn das jetzt schon einmal so weit kommt, das zeigt ja, dass wenn das Budget da wäre, würde man es machen. Ich finde die Idee auch schön, wenn man überlegt, wer eine Abgeltung braucht oder nicht. Aber wie soll man das machen? Eine Meinungsumfrage, dass die Gutverdiener sagen, ob sie es brauchen oder nicht. Also es ist natürlich eine Staffelung, ergibt sehr viel Sinn, wenn es um diese Fälle geht, wo die Menschen wirklich nicht wissen, wie sie das Leben finanzieren sollen. Aber irgendwo muss man ansetzen und man muss bei aller Fairness sagen, und es tut mir leid, Frau Korosek, aber natürlich muss man sagen, dass in den letzten Jahren die Pensionistinnen und Pensionisten sehr ohne Staffelung profitiert haben von diversen Erhöhungen, von diversen Wahlzuckerln. Und es ist, niemand entscheidet sich, glaube ich, leichtfertig dafür, aber irgendwo muss man ansetzen. Und die Pensionen sind halt einfach ein großer Faktor unseres Budgets.
Es ist bei den letzten 8 Pensionserhöhungen 6-mal über der Inflationsrate erhöht worden. Also wäre ja auch legitim, dass man jetzt einmal drunter bleiben würde, Herr Gutenus. Das findet Herr Kickl gar nicht.
Legitim. Ich kann das unterstreichen, was Herr Kickl gesagt hat. War übrigens einer der meistgesehenen Sommergespräche jemals. Jetzt ohne Wahlen auch. Also es war ein sehr beachtliches Gespräch, auch im Vergleich zu den anderen Mitbewerbern. Und es geht auch um eines in der Diskussion, um ein Vertrauensprinzip, würde ich sagen, dass die Menschen ja jahrzehntelang arbeiten im Vertrauen darauf, dass ihnen nachher nichts weggenommen wird. Dieses Umlagesystem basiert ja sehr auf Vertrauen. Wird sich deine Generationenvertrag, das hat man noch vor 20, 30 Jahren gemacht, ob der noch hält, ist sowieso die Frage. Man muss sich prinzipiell sowieso was überlegen. Und ich glaube, das ist ein falsches Signal. Es ist bei den Pensionen jetzt unter der Abgeltung eben auszubezahlen, sondern man sollte eben als Staat schauen, wo kann man effizienter wirtschaften, wo kann man sinnlose Ausgaben an sich einmal mal unter die Lupe nehmen, wo kann man schauen, dass man vielleicht auch sinnlose Ausgaben mal wirklich auch abstellt. Wie schaut es aus mit den Zahlungen, mit den Nettozahlungen an die EU? Wozu zahlt man 3 Milliarden an die Ukraine? Oder wozu geht die Frau Meidl-Reisinger? Ich meine, das sind im Vergleich jetzt Kleinstbeträge, aber es sind symbolische Sachen, ins Ausland und verschenkt Steuermillionen. Also all das gehört einmal hinterfragt. Wozu haben wir so ein ausuferndes Förderwesen, wo eben auch die Freiheitlichpartei einen sehr umfassenden, eine Anfrage gestellt hat, was für Vereine und NGOs gefördert werden. Da sind viele sinnvoll, aber vielleicht einige oder sogar sehr viele nicht sinnvoll. All das gehört einmal hinterfragt auch. Wenn man die Situation in Österreich schon so stark an die Wand gefahren hat, dass wir das ein hohes Defizit haben, jetzt quasi die EU uns von oben herab kontrolliert die nächsten Jahre und auch der Schuldenstand so hoch ist wie noch nie, wäre es doch, glaube ich, das Letzte daran zu denken, bei den Menschen zu kürzen, anstatt einmal die Strukturen an sich zu hinterfragen. Und da ist genug rauszuholen, wenn man die Strukturen und die Ausgaben des Staates genau unter die Lupe nimmt.
Anderswo einsparen, Herr Schweiger, sagt der Herr Gutenus. Bei NGOs zum Beispiel, also, im Ausland, bei Hilfen.
Also wenn man das Förderwesen von Österreich kennt, dann weiß man, dass ein relevanter Teil ins Dieselprivileg fließt, aber das ist ein anderes Thema. Für mich ist
das Dieselprivileg verteidigt aber die FPÖ.
Ich weiß, aber wie gesagt, ich möchte über was anderes reden. Mich interessiert tatsächlich nämlich, dass es eine Gruppe in Österreich gibt, die wirklich immer vertrauen kann. Und das sind wirklich die, dass alle für sie ausreiten, das sind die Gutverdienerinnen und die Bestverdienerinnen. Ganz ehrlich, ich habe einfach mehr mit Menschen zu tun, die darauf vertraut haben, dass wenn sie ihr Leben lang arbeiten, dass sie eine gute Pension haben werden. Vertrauen wird enttäuscht im Leben, zumindest bei den Menschen, die ich kenne. Ich bin tatsächlich der Auffassung, wir müssen in unserer Gesellschaft einfach lernen, dass wir in Situationen wie diesen dort hinschauen müssen, wo das Geld zu Hause ist. Und das bedeutet, dass man über Teuerungsmaßnahmen halt auch so reden muss, wie sie gemeint sind. Das ist nicht das Thema der heutigen Sendung, aber ich würde Ihnen jetzt tatsächlich gern am Beispiel der geplanten Mietpreisbremse im freien Markt demonstrieren, was dieses Vertrauen für die Wohlverdienenden mit sich bringt und was das für die Menschen bedeutet, die tatsächlich nicht auf der begüterten Seite sind. Ich darf es Ihnen kurz demonstrieren, weil das ist ein gutes Beispiel dafür, wie in Österreich über Vermögen gesprochen wird. Wir haben in den letzten Jahren massive Mietpreissteigerungen gehabt, aufgrund der benannten Energiepreiskrise, den Teuerungen und so weiter und so fort. Die Gaspreise sind wieder unten, die Mieten, wir wissen, sind es nicht. Und jetzt nach langen Jahren und auch auf wirklich Druck von Seiten der KPÖ hat man das Thema Wohnen zum Schlüsselthema erklärt und nachdem man in den geregelten Mietpreismarkt ein wenig eingegriffen hat, möchte man sich jetzt sogar beim freien Mietmarkt trauen. Also tatsächlich dort, wo sehr viel Geld in Österreich der Haupt zu Hause ist. Wie funktioniert die geplante Mietpreisbremse? Wenn die Inflation in Österreich unter 3% bleibt, ich weiß, das ist in Österreich noch Wunschdenken, aber in anderen Ländern ist das noch relativ normal, dann greift diese Mietpreisbremse gar nicht und die Mieten steigen weiter an, ungebremst. Nehmen wir an, die Inflation steigt noch ein paar Prozent weiter an, dann greift die Mietpreisbremse, jeder Prozentpunkt Inflation, der über 3% hinausgeht, wird aufgeteilt zwischen Vermieter und Mieterin. Das bedeutet, die Mieten steigen ein bisschen schneller an. Und nehmen wir an, wir erreichen wieder Inflationswerte von vor 2-3 Jahren, 12%, wo sind wir dann mit Mietpreisbremse 7,5%. Die Mieten steigen noch schneller an. Die Menschen, die Vermögen in diesem Land haben, können darauf vertrauen, dass dieses Vermögen mit aller Kraft von der Politik heute verteidigt wird. Und wenn wir sagen, es ist gerade kein Geld da und die letzte Karte, die gezogen wird, ist bei den oberen Pensionen zu kürzen. Na, die Karte, die nie gezogen wird, die sich niemand zu stellen traut, ist tatsächlich an die Vermögenssubstanz des obersten Prozents zu gehen. Dann wäre nämlich auf einmal sehr wohl Geld dafür da, Menschen über die Armutsgrenze hinweg zu helfen, Infrastrukturpolitik, Industriepolitik zu machen, die neue Arbeitsplätze bringt. Da wäre das Geld nämlich auf einmal da.
Da haben wir naturgemäß zwei verschiedene Ansichten von Staat und Bürger oder Staat und Privat. Ja. Wir haben jetzt schon eine Staatsquote, ich glaube 50,8%. Das heißt, die Hälfte das BIP wird von Staatsleistungen generiert und das ist schon laut der Definition von einigen Experten quasi Sozialismus. Da beginnt es bei 50%. Das kann man so sehen, wie man, es ist Ansichtssache, ich weiß schon. Ja. Gut, jetzt sage ich mal, dass das Budget eines Staates von den Bürgern erwirtschaftet wird. Ja, nicht der Staat wirtschaftet und ist so erfolgreich, meistens eben eher nicht, sondern die Bürger machen es mit ihrer Schaffenskraft, zum Unternehmertum oder eben als Angestellte lukrieren Geld, müssen dafür schon viele Steuern zahlen, auch die Lohnsteuer, die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, nämlich und dergleichen. Jetzt wieder herzugehen, um neue Einnahmequellen zu überdenken, ohne das zu tun, was ich vorher erwähnt habe, nämlich zu schauen, wo gibt der Staat so viel aus? Förderwesen, Struktur, Reformen, die notwendig wären, auch vielleicht die föderale Struktur mal zumindest zu hinterfragen. Das muss einmal möglich sein in der jetzigen Situation. Das heißt nicht, dass ich die Bundesländer abschaffen will, sondern warum können die Bundesländer nicht selbst Steuern eintreiben und gehen in einen Steuerwettbewerb wie die Kantone in der Schweiz? Das wäre also ein Wettbewerbsverhältnis. All das ist denkbar und wird auch von Wirtschaftsexperten da oder angedacht. Da könnte man viel mehr Effizienz erzeugen, auch für die Bürger, die auch dann gerne mehr wirtschaften als Unternehmer oder Arbeitnehmer und dann wieder Steuer in den Säckel fällt. Aber das Geld, das im Staatssäckel ist, kommt vom Privat, vom Bürger. Und es ist nicht so, dass der Staat jetzt plötzlich ein Recht hat, andere auszusackeln. Das Sozialismus ist in Klammer wie Gott sei Dank überall gescheitert.
Das ist klar, dass ich Sie beide dann nicht auf einen grünen Nenner zusammenbringe. Wir haben aber noch ein Thema zu besprechen, meine Damen und Herren. Das machen wir nach einer ganz kurzen Pause, denn die Regierung hat noch was vor. Nicht nur einzugreifen bei der Teuerung mit mehr oder minder guten oder schlechten Maßnahmen, sondern auch beim Waffengesetz einzugreifen und es zu verschärfen. Das diskutieren wir gleich bei uns. Wir sind zurück bei Beide Seiten live, meine Damen und Herren, und besprechen die Vorhaben der Regierung für diesen Herbst. Bei den Pensionen waren wir schon und bei der Energiefrage ebenfalls. Und ein Vorhaben der Regierung, das steht noch an. Das ist die Verschärfung des Waffengesetzes. Anlassfall natürlich war Graz im Juni der Amoklauf mit 10 Toten dort. Und diese Änderungen beim Waffengesetz, die sind jetzt im Entwurf vorgeschlagen. Und können wir uns kurz mal in der Übersicht einblenden. Im Grunde wird das Alter erhöht für Waffenbesitz. Also das Grenzalter für Kategorie B auf 25 und Kategorie C, das sind Langwaffen, auf 21 Jahre. Und die Wartefrist, bis man eine Schusswaffe zum ersten Mal erwerben darf, die steigt markant von 3 Tagen auf 4 Wochen im Plan. Jetzt hat Herr Schweiger, die KPÖ-Bürgermeisterin Elke K. dazu gesagt, der Schritt, der jetzt da geplant ist, der stimmt schon, aber in Wirklichkeit sollte in Österreich niemand außer der Exekutive Waffen haben dürfen. Ist der Regierungsplan, so wie er da ist, liegt trotzdem akzeptabel?
Ich glaube, es ist immer in einer, erstens mal Demokratie und zweitens in einer Arbeitsweise, kommt man selten von Weg zum Ziel in einer kurzen Zeit, sondern es sind einfach Schritte, die man setzen muss. Und ich glaube tatsächlich gerade die Verlängerung der Wartefrist ist ein wesentlicher Faktor, der, glaube ich, auch international eher an den Standard anpasst, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. In der längeren Frist muss man sich natürlich trotzdem die Frage stellen, wie geht man eigentlich mit folgender Situation um? Das Gewehr, das für den Amoklauf verwendet wurde, war ja eigentlich ein legal erworbenes. Das kann man sich angesichts der Vorgeschichte dieses tragischen Amoklaufs auch vorstellen, dass das mit diesem Gesetz noch nicht umgangen ist. Die Diskussion, die ich dann, glaube ich, hier geführt hatte, war ja eigentlich, was dann aber ja illegale Waffe, weil das Gewehr ist abgesägt worden. Das wird natürlich dadurch auch nicht in Frage gestellt. Also erstens tatsächlich neben einer Verschärfung des Waffengesetzes ein massiver Ausbau tatsächlich der Präventionsarbeiten in dem Bereich, tatsächlich auch die Jugendförderung und viele andere Aspekte, die wir schon angesprochen haben, die es da zusätzlich braucht, um sowas in Zukunft hoffentlich zu unterbinden oder zumindest noch viel unwahrscheinlicher zu machen, ist wichtig. Und andererseits, wie gehe ich eigentlich mit der enormen Anzahl an illegalen Waffen um, die in Österreich ja auch leider in der Gesellschaft sind.
Und für viele natürlich der Hauptgrund von Schusswaffenverletzungen oder sogar von Tötungen, die stattfinden. Jetzt hat man sich, Frau Trahr, doch geeinigt auf diese Schritte. Es sind wesentliche Schritte passiert, das kann man nicht leugnen, aber es hätte noch weitergehen können. Wer hat denn da gebremst eigentlich bei dieser Einigung oder bei dieser Verhandlung in den Koalitionsparteien? Oder waren sich da alle drei sehr schnell einig, dass man diese Punkte versucht umzusetzen?
Es hat mich eher gewundert, dass man sich auf das geeinigt hat, weil im Vorfeld hat es ja doch so ausgesehen, als ob es vor allem bei der ÖVP mehr Widerstand geben könnte. Das liegt natürlich auch daran, warum man sich am Ende geeinigt hat, weil zwei sehr wichtige Gruppen ausgenommen sind, nämlich Jäger und Schützen. Beide natürlich eher eine Nähe zur ÖVP. Man kann schon argumentieren, dass Jägerinnen und Jäger eine sehr schwierige Prüfung absolvieren müssen, dass sie das werden und Zugang zu Waffen haben. Ich persönlich finde, ein psychologisches Gutachten hätte jetzt auch nicht geschadet, weil wir erinnern uns letztes Jahr, der Jäger, der die zwei Menschen erschossen hat und dann sich selbst, wäre da schon eine Option gewesen. Ich glaube, was wichtig ist, das stimmt schon mit der langen mit den Waffen, die der Amokläufer legal besessen hat, aber was jetzt schon auch neu ist, ich halte das tatsächlich für essentiell und eine wichtige ein wichtiges Schließen einer Lücke, dass diese Daten von der Stellung vom Bundesheer geteilt werden, weil da hätte man ja schon sehen können, dass da jemand ist, der psychisch labil ist. Das ist wichtig, dass das jetzt passiert. Ich glaube, es ist eine Chance vertan worden, nämlich dass es keine Möglichkeit gibt, ich denke da an Serbien, ich denke da an Neuseeland, Waffen, die man im Besitz hat, und in diesem Land gibt es sehr viele Waffen, 1,5 Millionen sind es, glaube ich, dass man die abgeben kann, ohne dass das jetzt Konsequenzen hat, weil manchmal hat man noch was vom Opa, vom Dachboden, oder man hat es einmal selber legal, illegal erworben. Eine legale Möglichkeit, die zurückzugeben, wäre auch eine gute Idee gewesen. Ist schade, dass das nicht kommt.
Richtig, denn dann würde man eine Anzeige riskieren, dass man eine illegale Waffe besessen hat. Genau. Und so haben es die meisten dann noch in der Lade zu Hause, verhängnisvollerweise. Herr Gudenus, wie beurteilen Sie das Waffengesetz? Ist das für Sie zu hart?
Nee, es war mal natürlich sinnvoll, auch ich sage bei Waffengesetz auch sinnvoll, darüber nachzudenken und zu evaluieren. Vielleicht in manchen Bereichen sind mehrere Bereiche da hier mit umfasst, ist es sinnvoll. Ich warne aber trotzdem nur davon, dass man das Waffenrecht, das in Österreich doch eine gewisse Strenge auch hat, wenn es um die WBK geht, die Waffenbesitzkarte, dass man hier zu viel herumrüttelt, dass man hier Bürger entwaffnet, dafür bin ich überhaupt nicht. Man sieht ja auch den Trend der letzten Jahre, ein Unsicherheitsgefühl, ein steigendes ist vorhanden und der Run auf die Waffengeschäfte ist da richtig. Andererseits, die meisten Schusswaffendelikte sind ja mit illegalen Waffen. Das heißt, das wird mit einer Reduktion der legalen Waffen nicht verhindern können. Ein Punkt, der richtig angesprochen notwendig war, der auch ausgeweitet gehört, ist der Datenabgleich. Ja, das ist zum Beispiel zwischen Verteidigungsministerium und Innenministerium, was jetzt notwendig war, was ja auch der Grund oder die Wurzel des Übels war in Graz eigentlich. Jetzt mal unterprojiziert aufs Wesentliche, dass diese Daten abgeglichen werden. Das sollte man vielleicht mehr forcieren, aber jetzt nicht die Menschen davon abzuhalten, mit einer ordentlichen Prüfung, psychologisch natürlich, auch rechtlich natürlich und auch praktisch, das Schießen, das Üben, jetzt vom Waffenkauf abzuhalten. Dann noch ein kleiner kultureller österreichischer, sag ich mal, Wirtschaftsfaktor. Wir haben in Österreich rund 500 Firmen, die durch Waffen auch wirtschaftlich tätig sind. Wir haben in Fernach eine weltweit anerkannte Waffenproduktion, die wirklich auch Maßstäbe gesetzt hat in der Vergangenheit und immer wieder auch für gute Traditionswaffen im Kauf sehr gerne herangezogen wird. Da sind sehr, sehr viele Dutzende Waffenproduzenten tätig in Verbindung mit einer großartigen Schule, die weltweite Anerkennung hat. Und die Firma Glock, das ist an meinem Munde vielleicht etwas eigenartig, aber natürlich auch aus Ferlach entstanden ist, die eine weltweite Bedeutung hat.
Und das würde durch das Waffengesetz eingeschränkt, diese Geschäftstätigkeit?
Insgesamt, ich warne davor, dass insgesamt eine weitere Einschränkung, egal in welche Richtung, natürlich diesen Sektor extrem vermindert, aber die Sicherheit deswegen nicht mehr wird. Im Gegenteil, ich glaube, es ist schon das Recht des Bürgers, sich auch im extremen Fall aufgrund des Notwehrparagraphen 6 im Strafgesetzbuch verteidigen zu können. Wir haben jetzt diesen einen Fall, ich glaube, auch in Salzburg gehabt, wo einer dann wirklich auch geschossen hat. Ich meine, ich bin nicht dafür, Leute umzubringen, überhaupt nicht. Aber wenn jemand jetzt nach Hause eindringt, genau dafür sind eigentlich solche Sachen auch gedacht.
Wobei in diesem Fall die Hintergründe natürlich noch ermittelt werden, absolut, weil noch nicht ganz klar ist, ob es da eine Bekanntschaft vielleicht gegeben hat und das nicht nur.
Ja, aber jetzt ist eine rein von Notwehrparagraphen, die Waffe besitzt gerade dazu da, dass man die Waffen zu Hause gut verwahrt, aufbewahrt.
Kurze Zusatzfrage, Notwehr, dann sind wir schon beim nächsten Thema, weil Sie gesagt haben, die Bürger haben ein Recht, sich zu verteidigen. Sind Sie dann im Prinzip gegen diese Wartefrist, Ausweitung von 3 Tagen auf 4 Wochen, wenn man sich zum Beispiel akut bedroht fühlt, dass man so lange warten müsste,
bis
man
sich... Da muss ich ehrlich sagen, da bin ich für ein Abkühlen. Ja. Das heißt ja immer, wenn man wütend ist, sollte...
Wartefrist ist okay.
Also jetzt, ich sage mal, es sind manche Punkte okay. Ich bin jetzt weder ein Legist, noch bin ich mehr in der Politik. Ich sage, manche Punkte kann man natürlich auch positiv diskutieren.
Ja. Wir kommen zum nächsten Thema, meine Damen und Herren. Das hat Wirbel gemacht und jetzt ist dieser Wirbel irgendwie wieder vorbeigegangen. Nämlich betrifft's Graz, dort bleiben wir, dort wollte die Landeshauptmannpartei FPÖ beim Volksfest aufsteirern, ein Standl verhindern. Und zwar sollten die Veranstalter der Drag Queen Jodie Foxx Sie sollten sie wieder ausladen. Argument von Mario Kunasek, dem FPÖ-Landeshauptmann, das Festival sei ein Ort der bewussten Entpolitisierung. Jetzt darf nach Protesten aber trotzdem diese Hütte bleiben. Frau Trah, was ist denn da passiert?
Es war eine spannende Geschichte, die da aufgekommen ist. Es hat diesen Vorstoß gegeben, dass diese Hütte jetzt doch nicht aufgestellt werden sollte. Und dann war der Wirbel relativ schnell, relativ groß. Und am Ende ist es total unspektakulär geendet, weil man hat sich zusammengesetzt und man hat darüber gesprochen und am Ende ist man draufgekommen, dass, glaube ich, die Veranstalter keine woke Propaganda geplant haben bei dem Standl und es auch nicht groß im Interesse der Stadt oder des Landes war, irgendwas zu unterbinden, was man nicht hätte unterbinden sollen. Und am Ende, so erzählen das beide Seiten, hat man sich verstanden, weil man darüber gesprochen hat und dieses Missverständnis aus dem Weg geräumt. Ich glaube, ich verstehe die Hintergründe und die ersten Beißreflexe auf beiden Seiten im ersten Moment. Aber es hat sich rentiert, dass man sich hingesetzt hat.
Jetzt frage ich Sie beide noch und zuerst den Herrn Schweiger, ob das Ihrer Meinung nach eine Niederlage der FPÖ war in diesem Fall? Weil im Prinzip das ja der bekannte Feldzug der FPÖ gegen Vogue beinhalten würde, einen so einen Standl auch noch möglichst zu verhindern.
Das kann ich nicht beurteilen, aber ich sagen wir so, wenn das der Herr Kunasek als Niederlage erleben wird, dann würde es mir, glaube ich, wirklich die Schuhe ausziehen, weil das ist ja eigentlich das Absurde an der ganzen Sache. Ich glaube, es geht ja bei der Debatte eher darum, dass man über so etwas diskutiert und nicht über die Sozialkürzungen, die gerade gefahren werden. Also ich halte es für Ablenkungsdebatte und da ist dann wurscht, was rauskommt, weil also dass man sich dann vernünftig zusammensetzt und sagt, du, das passt dann eh so. Ja, auch fein. Man hat wieder mal ein paar Wochen rumgebracht, ohne dass drüber geredet wird, warum man bei Sozialvereinen kürzt, warum man die Wohnunterstützung, Inflationsablassung rausnimmt.
Es waren nur Tage,
dass man drüber Entschuldigung, geht. Aber für mich hat sich schon wie Wochen
angefühlt. Es gibt auch Diskussionen, die dann Wochen dauern.
Also für mich hat es länger sich angefühlt.
Es gibt Diskussionen, aber
ich glaube, dass es eher tatsächlich darum gegangen ist, dass man über diese Dinge nicht so gern redet und dann ist das ein ganz interessanter Aufhänger und im Zweifelsfall kann man sich dann ja auch großzügig oder einsichtig zeigen und das poliert das Landesvater-Image wieder aus, was man auf der anderen Seite mit der Sozialpolitik vielleicht angekratzt hat.
Eine Ablenkungsdebatte, sieht der Herr Schweiger.
Kann ich es nicht beurteilen. Ich habe jetzt auch diese Debatte nicht so stark verfolgt, gebe ich zu. Sie haben sich geeinigt, haben sich auf den Tisch gesetzt. Man sieht, mit dem Landeshauptmann Kunze kann man offensichtlich reden. Und das Ganze hat sich im Wonne aufgelöst. Also wie genau das Ganze ausgeartet ist, weiß ich nicht. Dass natürlich jetzt mal die Vogue-Bewegung eine politische ist. Ich rede jetzt nicht vom Standl dort, sondern ich rede insgesamt, dass also aus dem freiheitlichen Lagerstamm kritisiert, ist bekannt. Vor allem, wenn es dann in die Schulen kommt und dergleichen. Wenn man sich geeinigt hat bei einem Volksfest, das ja auch ein buntes Fest ist, es soll kein Regenbogenfest sein, aber es soll bunt sein, es ist eine wunderschöne Sache. Es ist halt eine der größten Volkstumsveranstaltungen in Österreich und das ist eine alte Tradition in Graz. Wenn man sich geeinigt hat, freut mich das, wie auch immer das Ganze ausschaut.
Waren Sie schon? Gehen Sie hin?
Ich war vor vielen Jahren ein paar Mal, heuer schaffe ich es glaube ich nicht.
Gut, also,
sehr oft ausgetragen.
Vielen Dank fürs Diskutieren. Es war bei uns Johann Gudenus, es war Christina Trah, da Chefredakteurin bei der Kleinen Zeitung und es war Tobias Schweiger von der KPÖ bei uns. Meine Damen und Herren, es geht hier weiter mit Treffpunkt Österreich in der Sendung und zwar ist ein Menschenhändlerin gesprengt worden und ein österreichisch-türkischer Staatsbürger. Der soll der Kopf dieser Bande gewesen sein. In Treffpunkt Österreich kommt ein ehemaliges Opfer von Menschenhandel zu Wort. Jetzt bei uns auf Puls 24. Schönen Abend.